Was wäre ich meine Frau ohne meine Frau? Seit 42 Jahren, wahnsinnig. Ja, ich bin Pastor der Baptistengemeinde hier in Laupheim. Ich denke, die meisten werden mich sowieso kennen. Genau, und Wolfgang predigt heute bei uns und ich predige bei euch. Hey Jesus, danke dir jetzt für diesen Text, diese wunderbare Geschichte, die du uns hier und damals deinen Jüngern erzählt hast, Herr. Ich danke dir, dass du gesagt hast über deine Gleichnisse, dass viele Menschen mit sehenden Augen sehen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht sehen und doch nicht hören und auch nicht verstehen, Herr. Und ich bitte dich heute Morgen, dass unser Herz so aussieht, so aufgeschlossen ist, dass wir die Botschaft heute Morgen verstehen. Amen. Mit dem Reich der Himmel ist es wie. So beginnt eigentlich fast jedes Gleichnis, was Jesus predigt. Wie mit einem Senfkorn, wie mit einem Sauerteig, einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht, oder mit einem Fischnetz. Übrigens das schwierigste aller Gleichnisse, wie die meisten Theologen meinen. Immer und immer wieder benutzt Jesus Gleichnisse, wenn er Menschen etwas erklären will. Damit Jünger damals und wir heute, du und ich, dieses Reich der Himmel anfangen verstehen zu lernen. Dein Reich komme wie im Himmel. Das heißt nichts anderes als Gottes Prinzipien, die im Himmel gelten, auch hier auf unser Leben anzuwenden. Seine Sichtweise bekommen, das heißt mit Gottes Augen mich selber sehen, wie sieht Gott mich? Und auch mit Gottes Augen meinen Nächsten sehen, wie Gott ihn sieht, nicht wie ich ihn sehe. Das Reich der Himmel verstehen heißt auch Gottes Logik zu erkennen, Gottes Logik zu verstehen, die mit unserer menschlichen Logik oft gar nichts zu tun hat. Sein göttliches Denken in unseren Alltag mit hineinzunehmen und auch mit in unsere Gemeinde. Was denkt Gott? Das ist der Sinn der Gleichnisrede. Das Geheimnis der Himmel zu verstehen und hier in dieser Welt umzusetzen. Das Gleichnis, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, eine Erzählung, ja, die meisten von euch wahrscheinlich in- und auswendig kennen. Wer von euch kennt diese Geschichte? Was, so wenig? Naja. Blenden wir sie doch mal ein. Sicher ist sicher. Genau. Oder stehe ich da im Weg? Nee. Ja. Meistens wird dieses Gleichnis im Kontext der Barmherzigkeit gedeutet. Und ja, du wirst jetzt sagen, Andreas, 80% dieser Gemeinde haben diese, jetzt bin ich nur dauernd geblendet von dem Dingen da, von diesem Licht, ich hoffe, ich bringe nichts durcheinander hier. Wenn 80% der Anwesenden hier diese Geschichte schon kennt, dann werdet ihr mich vielleicht fragen, ja Andreas, was willst du uns heute Morgen noch mal erzählen? Gibt es da eventuell noch was, was wir gar nicht kennen aus dieser Barmherzigkeitsgeschichte? Nun, am Schluss der sieben Himmelsreichsgleichnisse, Matthäus 13, werdet ihr auch alle kennen, ja? In Vers 52, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum ist jeder Schriftgelehrte, also auch jeder Pastor, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger Jesu geworden ist, gleicht einem Hausherrn. Der Hausherr ist hier der Wolfgang. Ich bin es heute Morgen mal kurz. Einem Hausherrn, der aus seinem Schatz, also aus seinem Predigtschatz, Neues und Altes hervorbringt. Neues und Altes predigen. Was will Jesus damit sagen? Wenn ich so höre, oder in meine Gemeinde käme jemand, würde sagen, ich habe eine neue Botschaft für euch. Da zucke ich erstmal so ein bisschen zusammen, nicht? Neue Botschaft. Eigentlich gibt es nichts Neues. Aber Jesus will uns damit sagen, habt den Mut, jedes Gleichnis oder alles, was in der Bibel steht, in seiner Tiefe, in all seinen Facetten, aus jeder Perspektive, die biblisch legitim ist, zu beleuchten und darüber zu lehren. Und desto mehr wir im Wort Gottes unterwegs sind, desto mehr merken wir, meine Güte, selbst wenn ich das 30 Mal gelesen habe, die gleiche Stelle, es steckt immer noch was drin. Heute Morgen, das ist keine neue Botschaft über den barmherzigen Samariter, sondern eine ganz alte Botschaft, eine ganz alte Deutung, die deshalb den meisten, die heute Morgen hier sitzen, vermute ich, völlig neu sein wird. Nun aber mal zu unserem Gleichnis. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Fragt dieser Pharisäer. Eine sehr gute Frage. Ich hoffe, du hast dir diese Frage irgendwann einmal in deinem Leben gestellt. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Wir kennen diese Frage schon aus der Geschichte vom reichen Jüngling, nicht? Der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Traurig geht dieser junge Kerl weg, und denn er war sehr reich, heißt es. Er schafft es nicht. Nicht? Aber voller Hoffnung auf seine Ewigkeit hatte der junge Mann Jesus diese Frage damals gestellt. Eine ernste und unglaubliche Frage, wichtige Frage für unser Leben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und die gleiche Frage stellt in dieser Geschichte dieser Pharisäer. Jetzt ist der Text leider schon wieder weg. Dieser Gesetzeslehrer. Aber ganz im Gegensatz zu unserem reichen Jüngling meint dieser Gesetzeslehrer diese Frage gar nicht ehrlich. Er ist nicht ernsthaft an einer Antwort interessiert. Es soll eine Fangfrage werden. Können wir den Text wieder dran machen? Ach, alles klar, Entschuldigung. Es soll eine Fangfrage werden, lesen wir da. Er führt ihn sozusagen so, er will ihn ein bisschen in das Licht führen, nicht? Trotzdem, trotz dieser bösen Absicht, geht Jesus liebevoll und gütig auf diesen Menschen ein. Und er sagt zu ihm, so lesen wir es, du bist doch ein Gesetzeslehrer. Du kennst doch die Schrift. Nun sag einmal, was steht auf diese Frage geschrieben? Ja, und dann gibt dieser Gesetzeslehrer ihm die schöne klassische Antwort aus 5. Mose 6. Nicht? Du sollst deinen Herrn lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Tolle Antwort. Jawohl, sagt Jesus, genau so ist es. Tu das und du wirst leben. Damit wäre die Geschichte jetzt eigentlich zu Ende. Es wäre ein schönes Ende dieses Gleichnisses. Es ist ganz einfach, lieber Rabbi, sagt Jesus zu ihm. Du musst einfach Gott lieben, wie nichts anderes auf der Welt. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und sogar noch mit deinem Verstand. Ganz einfach alles, nicht? Und dann hast du das ewige Leben. Ganz einfach. Also mit dem Verstand lieben. Hat das mal jemand versucht? Mein Schwiegersohn, das ist so ein Apfelbaron am Bodensee, und der sagt immer so aus Spaß zu uns, wenn es um unsere schöne Tochter geht, ja, ja, Liebe vergeht, Hektar besteht. Kennen wir nicht, aber er hat sie aus Liebe geheiratet. Ich glaube, mit dem Verstand lieben, das ist doch eine ganz schwierige Geschichte. So, und mein Nächsten lieben, ist oft auch nicht viel einfacher, nicht? Ja. Lieber Rabbi, dieser Gesetzeslehrer merkt, er ist mit seiner Frage auf einmal in seiner eigenen Falle. Und er versucht, sich da irgendwie so rauszuwinden, rauszuwuscheln, und er fragt dann Jesus, ja, nun, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Das ist so eine klassische Situation, nicht? Wenn einer nicht mehr weiter weiß. Kenne ich noch aus meiner Schule, so ab unter Prima aufwärts, da stellt man ja Lehrern dann schon mal Fragen, wo sie keine Antwort mehr wissen, nicht? Anwesend hier ausgeschlossen. Ja, was machen die Lehrer? Stellen eine Gegenfrage. Genau wie dieser Pharisäer auch. Wer ist denn nun mein Nächster? Tja, es war eigentlich eine ganz linke Fangfrage gewesen, die Frage nach dem ewigen Leben. Er wollte gar nichts von Jesus, vom ewigen Leben wissen. Er wollte Jesus in die Irre führen. Er wollte ihn, ja, was auch immer, eine verhängnisvolle Antwort geben lassen. Und jetzt sitzt dieser Pharisäer selber in der Falle. Wer ist mein Nächster? Der schlaue Pharisäer weiß in dieser Geschichte nicht mehr weiter. Mit einem Schlag entlarvt Jesus ihn. Aber jetzt auch immer noch auf seine liebevolle Art. Und am Ende der Geschichte, so haben wir gerade gehört, kehrt sich die Frage völlig für diesen Mann um. Was meinst du? Fragt Jesus ihn. Wer von diesen dreien war dem, der unter die Räuber gefallen ist, am nächsten? Ja, soweit mal die Rahmenhandlung dieser Geschichte. Ich glaube, jetzt hat sie jeder verstanden, ja? Wir wissen nicht, ob dieser Mann dieses Gleichnis, das Jesus ihm als Antwort auf seine Frage nach dem ewigen Leben gibt, überhaupt verstanden hat. Wir wissen auch nicht, was der Jüngling damals, dieser reiche Jüngling, wie es ihm ging, ob er doch noch alles verkauft hat, nicht? Entscheidend ist, dass wir heute Morgen, hier im 21. Jahrhundert, dieses Gleichnis verstehen. Dass wir heute Morgen diese Geschichte so verstehen, wie Jesus sie gemeint hat. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Gleichnissen. Das wird der Wolfgang hier alles schon erzählt haben, ich wiederhole es nur noch einmal. Gleichnisse, die nur eine einzige Deutung besitzen, ja, die eine einzige Deutung haben, beispielsweise das Gleichnis vom Unkraut im Acker, das Jesus persönlich deutet. Da gibt es nichts anderes zu deuten. Oder auch das Gleichnis vom Sauerteig. Wenn wir das anders deuten, als es gemeint ist von Gott, kommen wir in eine theologische Schieflage. Dann wird es gefährlich. Die zweite Art der Gleichnisse, das ist so das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich weiß nicht, wie viel Auslegung ich über dieses Gleichnis schon gehört habe. Ich selber habe darüber auch schon gepredigt. Aber das ist ein Gleichnis, was immer Fragen offen lässt. Ein Gleichnis, was niemand hier wirklich beantworten kann. Die Lösung kennt Gott allein. Und dann gibt es eine dritte Art von Gleichnissen. Das sind die, die mehrere Deutungen zulassen. Und dazu zählt heute Morgen auch unser Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die übliche Deutung, über die ich auch schon öfters gepredigt habe, die sagt uns, die bewegt sich so im Kontext der Barmherzigkeit. Die sagt uns, dass wir als Christen, als Gemeinde einen karitativen Auftrag haben. Wird leider gerade von kleinen Gemeinden oft vernachlässigt. Diese Auslegung geht einher mit der Bergpredigt. Segnet eure Feinde, tut Gutes deinen Brüdern, deinen Feinden, ja? Hilf, wo du kannst. Eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft. Aber es gibt auch noch eine andere Deutung. Wenn wir uns dieses Gleichnis einmal etwas genauer anschauen, dann merken wir, es geht hier eigentlich gar nicht um die Frage, was muss ich alles tun, um ein guter Christ zu sein und vielleicht noch ein bisschen mehr gut. Was muss ein guter Christ Gutes tun? Darum geht es in dieser Geschichte gar nicht, zumindest nicht in der Eingangsfrage. Und die Eingangsfrage des Pharisäers lautet, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? In der heutigen Auslegung wollen wir Jesus einmal eine Antwort auf diese Frage des Pharisäers geben lassen. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Als Kinder Gottes sollen wir so gütig sein wie dieser barmherzige Samariter in dieser Geschichte. Wir sollen unsere Feinde lieben, möglichst viel Gutes tun, nicht? Aber das allein gibt dir nicht das ewige Leben. Und deshalb ist es eigentlich auch nicht die wirkliche Antwort Jesu, was man oft so von diesem Gleichnis hört. Ich will euch heute Morgen mal fragen, ganz ehrlich, ihr habt 10 Sekunden Zeit, euch diese Frage zu beantworten. Wenn ihr diese Geschichte lest und hört, In welcher Person seht ihr euch? In welcher Person siehst du dich? In der des Leviten, des Priesters oder der des Samariters? Tja, 10 Sekunden. Nun, ich vermute mal, 90% sehen sich hier in der Rolle des Priesters. Wer hat sich in dieser Rolle gesehen? Nein, niemand, nehme ich an. Auch nicht in der des Leviten, nein. Wir sehen uns eigentlich alle in der des barmherzigen Samariters. Der, der Gutes tut, ist doch klar. So sollen wir sein. Aber ist das die Antwort darauf, wie ich ewiges Leben erbe? Gutes tun ist gut. Also, aber es verschafft uns nicht die Ewigkeit. Das ist die Wahrheit. Gutes tun verschafft uns nicht die Ewigkeit. Das kann nicht die Antwort Jesu auf dieses Gleichnis sein. Noch einmal am Schluss der Geschichte, in Vers 36, dreht Jesus ja die Frage des Pharisäers um. Auf einmal heißt es nicht mehr, wem bin ich der Nächste, sondern wer ist mir der Nächste? Wer hilft denn mir? Wenn wir das verstehen, dieses Umdrehen dieser Frage, dann merken wir auf einmal, genau darauf will Jesus in dieser Geschichte hinaus. Ich bin gar nicht der Samariter. Ich bin auch nicht der Priester oder der Levit, zum Glück. In Wirklichkeit bin ich genau wie dieser Geschichte auch derjenige, der unter die Räuber gefallen ist. Der hier in dieser Wüste zusammengeschlagen und verlassen liegt, ausgeraubt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann brauchst du erstmal einen, der dich da rausholt. Rausholt aus der Welt, die dich verlassen hat, die dich verletzt hat. Dann brauchst du erstmal jemanden, der dich gesund macht. Ja, wenn du Jesus schon 53 Jahre gehörst, ja, dann kannst du auch und dann wirst du auch mal irgendwann in diesen 53 Jahren unter die Räuber fallen. Dann brauchst du auch dringend Hilfe. Jetzt sind wir bei der Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Schauen wir uns dieses Gleichnis, das wir so gut kennen, noch einmal von vorne an. Jede Facette, jedes Wörtchen, was Jesus dort spricht, ist in dieser Geschichte wichtig. Ein Mensch, so sagt Jesus, geht von Jerusalem nach Jericho hinab. Das ist so eine Straße, die ist ungefähr, der Weg ist ungefähr 30 Kilometer lang. Nicht, dass ich Ärger kriege. Das ist ein Weg, der ist ungefähr 30 Kilometer lang und führt durch die felsige und gefürchtete Wüste Juda. Ist bis heute eine schlimme Strecke, genau der gleiche Weg. Es ist dort nichts verändert worden. Und dieser Weg geht von Jerusalem immer bergab. So, das ist das erste Bild, was wir in diesem Gleichnis erkennen. Und das bedeutet, egal wo man hingeht, wo man hinging damals von Jerusalem, egal wo man hinging, ob nach Jericho oder sonst wohin, es ging immer bergab, weil der Tempel Gottes hoch oben in dieser Stadt war. Das erste Bild dieses Gleichnisses. Als Jesus diese, ich sag mal, fiktive Geschichte, die hat er extra erfunden, nicht für diesen Pharisäer, als er die erzählt, da sagt er uns, von Jerusalem und Jericho hinabgehen, heißt in diesem Fall, wer von Gott weggeht, wer sich von Gott entfernt, vom Tempel Gottes, egal wohin er geht immer nach unten. Er geht immer nach unten. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, alle 4 Personen, die hier auftauchen, bis auf den Wirt, der am Schluss vorkommt, gehen von Jerusalem weg nach unten. Auch der Samariter. Dieser Weg, der wurde damals auch Blutweg genannt, weil auf ihm so viele Wanderer überfallen, ermordet, verletzt und ausgeraubt wurden. Irgendein Mensch nun, so Jesus, wird auf dem Weg nach Jericho überfallen und halb totgeschlagen und einfach dem Schicksal überlassen, der glühenden Sonne, dem heißen Sand. Hier erkennen wir die nächste Wahrheit, die uns diese Geschichte erzählt. Jeder, der von Gott weggeht, der diesen Weg bergab geht in seinem Leben, fällt über kurz oder lang unter die Räuber. Garantiere ich euch. Ich habe in meinen 43 Jahren Christsein viele solche Räubergeschichten erlebt. Bei vielen verschiedenen Menschen und auch bei mir selbst. Es gibt so ganz viele Arten dieser Räuber, nicht? Aber sie haben alle eins gemeinsam, diese Räuber. Sie stehlen dir die Freude im Leben. Sie nehmen dir deine Freunde, deine Geschwister. Viele von diesen Menschen liegen irgendwann tatsächlich buchstäblich irgendwo halbtot in der Ecke, wenn sie sich so von Gott entfernt haben. Wenn sie nicht früh genug wieder aufstehen. Ganz schlimm. Am Anfang meines Glaubenslebens, ist ewig her, da haben wir gesungen ein Lied, das hieß: Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz ist freudeleer. Ich gebe zu, das ist nicht unbedingt das, was ihr hier singt, aber es ist die Wahrheit. Unser Gang ist nicht mehr sicher, wir sind nicht mehr in der Hand Jesu. Unser Herz wird freudeleer. Es wird finster um uns her. Genauso ging es diesem armen Mann, der dort in dieser Geschichte von Jerusalem nach Jericho runtergeht. Ausgeraubt, alles ist weg, was er hatte. Halbtot lassen ihn die Räuber liegen. Und als er so halbtot da liegt, was wird er sich wohl überlegt haben? Tja, wäre ich doch in Jerusalem geblieben. Hier ist er dem sicheren Tod preisgegeben. Halbnackt liegt er im heißen Sand der Wüste. Die Wunden brennen, Schmerzen in der Hitze. Und auf einmal hört er Schritte. Hoffnung keimt ihm auf. Und er sieht einen Priester. Tja, die Hoffnung ist schnell dahin. Der Priester, so lesen wir, wechselt die Straßenseite und geht an ihm vorbei. Tja. Nun, der Herr Jesus hat dieses Gleichnis dem Schriftgelehrten mit der Frage nach dem ewigen Leben ja mit ganz viel Weisheit erzählt, nicht? Sehr bedachtsam. Er war ja selber ein Schriftgelehrter. Und dieser Priester, der stand damals in dieser Zeit für das Gesetz. Er war der Vertreter religiöser Rituale, nicht? Und wenn wir lesen, der Priester wechselte die Straßenseite, als er diesen Verletzten dort liegen sieht, ja, was geht uns da durch den Kopf? Was geht uns da durch den Kopf? Was für ein furchtbarer Mensch! Völlig rücksichtslos, ohne Mitleid. Ja, aber will Jesus das diesem Pharisäer in dieser Geschichte sagen? Frage ich mich so. Will er das dem Pharisäer sagen, wie furchtbar alle Priester sind? Nein. Jesus will nicht sagen, was für ein fauler Priester. Ich will euch was verraten, der Priester konnte ihm gar nicht helfen. Selbst wenn er gewollt hätte. Wisst ihr, warum nicht? Er hätte sich verunreinigt. Der durfte ihm gar nicht helfen. So einem Verletzten, der vielleicht geblutet hat, dreckig war, ich weiß nicht was alles. So war das Gesetz der Juden. Der konnte ihm nicht helfen. Was will uns Jesus damit sagen? Was wollte damals Jesus diesem Pharisäer damit sagen? Nichts anderes als: weder das Gesetz noch Religion kann diesem armen Mensch helfen, der da unter die Räuber gefallen ist. Das ist die Botschaft, die Jesus uns in diesem Bild vom Priester sagen will, der da vorübergegangen ist. Das Gesetz lautet ja, bis heute übrigens: du darfst nicht, du sollst, du musst, nicht? Ob ich nun Jesus kenne oder nicht, ist völlig egal. Wisst ihr, wenn ich so unter die Räuber gefallen bin, und dann kommt jemand zu mir, irgendjemand mit so Sprüchen wie: ja, hätte ich dir sagen können, Das darfst du nicht machen. Oder du musst oder du sollst, nicht? Oder wenn ich gestohlen habe, dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, aber das siebte Gebot, nicht? Ja, ich frage euch, hilft mir das in diesem Augenblick? Hilft mir das, wenn ich da liege? Nee, das bringt mich noch tiefer ins Elend, oder? Das lässt mich noch mehr Abstand nehmen. Ich brauche eine ganz andere Hilfe in so einem Augenblick. Noch einmal, dieses Bild will uns sagen, was Jesus hier bringt. Gesetz und Religion ist nicht in der Lage, dir und mir zu helfen. Das sollte auch der Pharisäer damals verstehen. Der zweite, der auf dieser Bildfläche auftaucht, ist der Levit. Das ist ein Mensch, der sich so um die frommen Werke kümmerte. Ja, der war im Tempel damit beschäftigt, die Opferasche rauszubringen. Der hat so die Chöre und die Lieder organisiert und zelebriert, ja, so Gesangsrituale. Ja, ich frage euch, konnte der diesem armen Menschen helfen, der von Jerusalem, von Gott weggegangen war? Können fromme Werke uns eine Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben sein, Gutes tun? Tja, ganz, ganz schlimm. Viele Menschen glauben das. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass fromme Werke sie in den Himmel bringen. In die Ewigkeit zu Gott. Fürchterlicher Irrtum. Viele, die von Gott weggehen, von Jerusalem nach unten gehen, nicht? Die meinen, das sehe ich immer wieder, durch fromme Werke etwas für ihr ewiges Leben tun zu können. Der Levit war der Repräsentant dieser frommen Werke. Der Priester und der Levit, das zweite Bild in diesem Gleichnis. Merken wir, welchen Tiefgang dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat? Das geht noch weit über Barmherzigkeit hinaus. Jesus will weder den Priester noch den Leviten bloßstellen. Hat er gar nicht vor. Ist auch gar nicht seine Art, sein Wesen. Wenn du eine Botschaft hörst, egal welche es ist, die erste Frage, die du dir stellen musst, stimmt diese Botschaft, die ich höre, mit dem Wesen Jesu überein? Jesus will weder den Priester noch den Leviten bloßstellen. Ich denke, auch heute gibt es unter diesen Personengruppen ehrliche Motivation zu helfen. Sie wollen wirklich helfen, aber sie können nicht wirklich helfen. Jetzt taucht die dritte Person in dieser Geschichte auf, der Samariter. Es heißt, er sah ihn und war innerlich bewegt. Wisst ihr, wen Jesus in dieser Geschichte mit dem barmherzigen Samariter meint? Sich selbst. Er selbst ist dieser Samariter. Jetzt sagst du vielleicht, und das wird dieser Pharisäer, der die Schrift ja sehr gut kannte, sich auch gesagt haben, ja, aber Jesus war doch kein Sünder. Samariter waren doch Sünder, deshalb durfte ja auch niemand sie berühren in dem Sinne, nicht? Niemand mit ihnen irgendwas unternehmen. Wie kann Jesus dieser Samariter sein, wenn er ein Sünder war? Jesus war doch kein Sünder. Doch! Jesus ist zum Sünder schlechthin geworden. Er war der größte Sünder aller Zeiten. Er, der keine Sünde kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht am Kreuz. Als er dort hing, ist alle Sünde der Welt auf ihn gekommen. Mit seinem Tod ist er der Samariter, der Sünder für uns alle geworden. Und wie in dieser Geschichte ist er tatsächlich auch weggegangen von Jerusalem. So wie der Samariter von Jerusalem hinunterging, so hat Jesus das Himmelreich verlassen. So ist er weggegangen vom Thron seines Vaters runter zu uns auf diese Erde, um zum Lamm zu werden, das für uns geschlachtet wurde, zur Sünde der Welt zu werden. Nichts anderes ist Weihnachten. Aber im Gegensatz zu diesem Priester und zu diesem Leviten hat Jesus überhaupt kein Problem damit, sich an uns schmutzig zu machen, sich an uns zu verunreinigen. Das heißt, er macht unsere Sünde so weiß wie Schnee. Und wenn sie blutrot ist, so tief kann deine Sünde gar nicht sein, dass Jesus ihr nicht begegnen kann. Warum? Weil er dich und mich unendlich liebt. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass er mich damals vor 43 Jahren genau so versorgt hat, wie diesen Armen dort in dieser Wüste Juda. Nicht Askese oder Religion haben mich erlöst, sondern Jesus. Jesus hat mich errettet. Kommen wir zurück zum Gleichnis. Das Lukas-Evangelium berichtet uns weiter. Es kommt eine interessante Stelle. Da heißt es, und er trat herzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein hinein. Ja, wo haben wir diese Stelle? Eins höher, nicht? Ah, da, genau. Steht hier richtig so. In manchen Übersetzungen, Neue Genfer Übersetzung beispielsweise oder auch Luther Übersetzung, ist es falsch übersetzt. Was fällt uns an dieser Stelle auf? Haben wir hier einen Arzt oder eine Krankenschwester? Bestimmt, nicht? Er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein hinein. Fällt uns da was auf? Ich denke, Lukas war Arzt. Lukas erzählt uns diese Geschichte hier, gibt sie wieder. Was stimmt hier nicht in dieser Geschichte? Sehr gut, sehr gut. Völlig falsch. Man macht doch nicht erst den Verband auf eine Wunde und gießt dann Öl und Wein darüber. Erst einmal wird doch die Wunde versorgt und dann kommt der Verband, oder? Also wenn du das als Arzt so machst oder als Krankenschwester, dann gute Nacht. Hier erkennen wir mal wieder die göttliche Vollmacht, die Weisheit, mit der Jesus diese Geschichte diesem Pharisäer erzählt. Ich habe es gerade gesagt, Münchner Testament, so Grundtext oder Elberfelder erzählen diese Geschichte genauso. Ich weiß, es ist wahrscheinlich Elberfelder Texte, ja? Ja, manche Übersetzungen drehen das um, weil sie sich denken, da kann doch was nicht stimmen mit dieser Reihenfolge. Erst einmal wird die Wunde verseucht, dann kommt der Verband. Warum? Weil diese Theologen, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, aber anscheinend den Sinn in diesem Gleichnis gar nicht verstehen. Erst, so sagen sie, kommt der Wein zur Desinfektion, zur Säuberung. War ja damals mehr oder weniger Essig, nicht? Dann kommt das Öl zur Heilung und dann erst der Verband. Lukas, was erzählst du da? Das kann Jesus doch so nicht gesagt haben. Doch hat er, sag ich euch, genauso hat er es erzählt. In dieser Reihenfolge. Verband, Wein, Öl. Wie das? Jesus sagt uns in diesem Bild, in diesem Gleichnis nicht, wie Professor Dr. Lukas das gehandhabt hätte damals, sondern wie Gott handelt, wenn es um unsere Wunden geht. Wenn er uns, dich und mich, so in dieser Wüste, so zusammengeschlagen, so ausgeraubt, so verletzt dort findet, dann sorgt Gott auf seine Art für uns, und zwar genauso, wie es dort steht. Als erstes einmal verbindet er dich. Zuallererst der Verband. Warum? Damit nicht jeder drumherum den Eiter, den Dreck und die Wunde mitbekommt. Damit jeder sieht, was mit dir los ist. Erst einmal tut Jesus einen schützenden Verband um dich, wenn er dich so findet. Das sagt uns dieses Wort. Ich bin so froh, dass Gott mir nicht sagt, so Andreas, aha, du hast mal wieder gesündigt. Tja, jetzt erst einmal ein bisschen die Wunde auskratzen, damit du ein bisschen schreist, jeder das hört und sieht. Ausätzen mit Essig anschließend. Und dann, naja, bisschen Öl drauf. Aber ich will dir was sagen, Andreas, diesmal war es das letzte Mal. Echt? Ist das Jesus? Nee, da kannst du auch zum 347. Mal kommen. bin ich froh, dass Gott immer erstmal einen wohltuenden Verband in so einer Situation um mich legt, um dich legt. Das geht doch keinen anderen irgendetwas an, oder? Nur meinen barmherzigen Samariter und mich, sonst niemand. Er bedeckt all meine Schuld. Sein Blut reinigt mich von aller Untugend. Irgendwann geht Gott dann auch mal an die Wurzel, wenn das Ganze so verheilt ist, nicht? Ja, dann wird er dich vielleicht fragen, warum bist du damals runtergegangen von Jerusalem, Andreas? Warum bist du diesen falschen Weg gegangen? Was war der Grund, die Ursache? Dann fängt er mit dir an zu reden. Das ist dann Seelsorge, nicht? Aber ohne uns zur Schau zu stellen, das ist die Reihenfolge Gottes, sagt uns dieses Bild. Ein wunderbares Gleichnis, oder? Bin ich froh, dass es Lukas und nicht Matthäus war, der diese Geschichte geschrieben hat. Sonst hätte man noch gedacht, ah, der hätte da irgendwas vertüttelt oder sowas, nicht? Aber nee, Lukas war Arzt, er wusste, was er schrieb. Und dann heißt es weiter, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier, Maultier, und läuft neben ihm her. Na, da fällt mir eigentlich nur 2. Korinther 8, Vers 9 ein, nicht, wo Paulus sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr reich werdet. Das Tier, das ist der Charakter Jesu. Der Charakter Jesu, wie er neben ihm hergeht. Und er führt ihn in eine Herberge. Wieder ein interessantes Bild. Die Herberge, da hat Jesus die kommende Gemeinde vor Augen. Dieses ganze Gleichnis ist auch ein Schatten auf die Zukunft. Seine Braut heute 2021, ihr seid diese Herberge, dieses Hotel. Und jeder, davon gehe ich aus, darf in diese Herberge kommen. Jeder. Egal wie kaputt er ist, egal wie krank er ist, egal wie tief er gefallen oder gelaufen ist. Auch dieser arme Kerl, der unter die Räuber gefallen ist. Ob du Jesus schon gehörst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du darfst hier hinkommen. Du darfst hier erstmal sein. Und dann heißt es, am folgenden Morgen zog er 2 Denarien raus und gab sie dem Wirt. Naja, also da liest man so drüber, nicht? Aber ich habe eben am Anfang gesagt, jede Einzelheit ist ganz wichtig in dieser kleinen Geschichte. Und ich glaube, diese 2 Denare sind von enormer Wichtigkeit. Von enormer Wichtigkeit. Ist doch schon erstaunlich, oder? Bemerkenswert, was Jesus alles so noch erzählt. Sogar das Geld, was nötig ist, 2 Denare. Sag euch, das wäre eine extra Predigt wert, diese 2 Denare und der Wirt. Ich möchte euch nur so viel dazu sagen. Der Wirt weiß ganz genau, er kann diesem armen Kerl, den dieser Samariter dort bringt, den kann er ohne diese 2 Denare überhaupt nicht gesund pflegen. So ist es auch mit uns. Wenn wir sagen, wenn so jemand kommt in unsere Gemeinde oder schon hier ist, wir müssen ihm helfen, und dann sagen wir zu Jesus, ach Jesus, so schwäbisch wie wir sind, ne? Obwohl Schwaben machen das ja nicht, aber ich sage mal als Norddeutscher, ich würde sagen, ach weißt du was, lass stecken Jesus, brauche ich nicht die 2 Denare. Schaffe ich auch ohne die 2 Denare. Du, ich garantiere dir, ich würde ganz schnell zum Priester oder zum Leviten, wenn mir diese 2 Denare fehlen. Auf einmal ist es das Gesetz, was ihm helfen soll. Auf einmal sind es die religiösen Rituale, mit denen wir diesem Menschen helfen wollen, wenn wir diese 2 Denare von Jesus nicht haben. Der Wirt weiß in dieser Geschichte ganz genau, ich brauche noch viel mehr als die 2 Denare. Und deshalb sagt Jesus, wenn dir irgendwas fehlt, wenn ich wiederkomme, ich bring's dir. Dieser Wirt sagt nicht, und ihr hoffentlich auch nicht, lass mal gut sein. Lass mal gut sein, Jesus, das kriegen wir auch ohne deine 2 Denare hin. Eine fatale Entscheidung. Eine fatale Entscheidung. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. ohne die Gaben des Geistes Gottes hier in unserer Gemeinde, ohne Liebe und Langmut, ohne Prophetie und Weissagung, ohne Weisheit und Sanftmut, werden wir ganz schnell im Gesetz und den frommen Ritualen landen, wie dieser Priester und dieser Levit auch. Lass unser Gebet sein, dass wir sagen, gib uns, was wir für diese Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, brauchen, Herr. Aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu dir. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mit der Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Amen.